ADHS und somatische Störungen. ADHS und Schlafstörungen, ADHS und Burnout. Das sind alles Themen, die wir hierbei kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis mit Expertinnen beleuchtet haben. Und die zeigen, ADHS kommt selten allein. Und genau auf diese profane, aber folgenschwere Erkenntnis möchte ich in der heutigen Ausgabe, zu der ich Sie recht herzlich begrüße, fokussieren. Gemeinsam mit Dr. Matthias Rudolph, in Boppard niedergelassener Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, außerdem ist er Diabetologe, und Dr. Daniel Alvarez, in Lübeck niedergelassener Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, habe ich über mögliche Begleiterkrankungen und deren Zusammenhang mit ADHS gesprochen. Los geht's mit Dr. Matthias Rudolph und einer ersten ganz grundsätzlichen Einordnung.
Ich behandle ja ausschließlich Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter. Und da ist der erste wichtige Aspekt und vielleicht auch der Unterschied zur Diabetologie, dass die Menschen vielleicht gar nicht wegen ADHS zu mir kommen. Mhm. Also um nochmal den Diabetesball aufzugreifen, da kommt jemand wegen Diabetes zu mir in die Praxis als Diabetologe und ich gucke nach den Begleiterkrankungen, Bluthochdruck, ist die Gefäße vielleicht schon beteiligt, was ist mit den Augen, mit den Nieren, aber der kommt schon wegen Diabetes zu mir. Mhm. Bei ADHS ist es oft im Erwachsenenalter genau andersrum. Die Menschen kommen wegen der Komorbiditäten zu uns, zu mir, zum Beispiel eben Depressionen, Burnout, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, oder Angststörungen. Und ich glaube, das Wichtige ist, die Awareness zu haben, zu gucken, liegt da vielleicht noch was anderes dahinter.
Genau, und dann kann es nämlich entscheidend sein, wirklich das ADHS zu behandeln. Und gleichzeitig muss man natürlich auch im individuellen Fall gucken. Du hast ja gerade gesagt, Mensch, da kommt einer mit einer Angsterkrankung, mit einer Depression. Und da muss man aber schon auch gucken, welche Erkrankung führend ist. Und es wird die führende Erkrankung behandelt, so steht es auch in den Leitlinien. Und gleichzeitig hilft die Behandlung des ADHS auch, Lebensqualität zu verbessern und beeinflusst Komorbidität noch positiv.
Ja, lass mich mal den Spielball aufnehmen. Das heißt ja aus der Praxis für die Praxis. Ich habe mal ein Praxisbeispiel, das das vielleicht erläutert. Es kam ein Patient zu mir mit einer ausgeprägten Agoraphobie mit Panik, also einer Angststörung. Und er war insbesondere dann, ist diese Panik aufgetreten, wenn er unter vielen Menschen war. Und die Angststörung ist leitliniengerecht behandelt worden. Es hat sich aber nicht gebessert. Und dann kam er zu mir und ich habe dann in dem Rahmen der Anamnese einen ersten Verdacht gehabt, das könnte auch ein zugrunde liegendes ADS sein. Und wir wissen ja, ADS ist ja auch eine Reizfilterstörung im Gehirn. Mhm. Und ich habe dann den Patienten medikamentös behandelt, also in Bezug auf die ADHS und nicht auf die Angststörung. Und ich sage mal, dadurch haben die Reizfilter wieder funktioniert und die gesamte Angstproblematik war tatsächlich verschwunden, weil einfach diese Reizüberflutung nicht mehr da war. Er hat es in Menschenmengen ausgehalten, es war kein Problem. Das ist natürlich ein besonderes Beispiel. Das ist nicht immer so klar, dass die andere Symptomatik verschwindet. Aber das ist einfach nochmal wichtig, genau was auch Herr Alvarez Fischer gesagt hat, zu gucken, was steht im Vordergrund und was behandle ich.
Jetzt haben wir über Begleiterkrankungen gesprochen, die psychische Erkrankungen sind. Sind das die einzigen Begleiterkrankungen, die es gibt bei ADHS?
Naja, erstmal sind es wichtige Begleiterkrankungen und man muss sagen, also dass bezogen auf psychische Komorbiditäten 50-80% der ADHS-Patienten unter einer weiteren psychischen Erkrankung leiden. Das heißt, das ist jeder zweite. Und da sind im Vordergrund Suchterkrankungen, vor allem natürlich Alkoholabhängigkeit, aber auch schädlicher Gebrauch oder Abhängigkeit von Cannabis. Und dann eben die affektiven Störungen, die Angsterkrankungen bis hin zu dem, wenn wir das uns hocharbeiten im ICD-10 in den 60er-Bereich, die Persönlichkeitsstörungen. All das sind gehäuft vorkommende Komorbiditäten.
Und ich muss sagen, also ich habe ja weder im Studium noch in meiner Facharztausbildung bin ich mit dem Thema ADHS im Erwachsenenalter konfrontiert worden. Das heißt, ich habe auch viele Menschen behandelt, bevor ich überhaupt von dem Störungsbild wusste. Und im Nachhinein leiste ich vielen Patienten Abbitte, wo ich im Nachhinein davon überzeugt bin, die hatten auch ADS. Ich habe jahrelang eine Essstörungsstation zum Beispiel geleitet. Und gerade was jetzt das Thema Binge-Eating, also Kontrollverlust beim Essen angeht, aber auch Bulimia-Nervose, also Ess- und Brechsucht mit der emotionalen Auffälligkeiten und dann dem impulshaften Essen und Brechen, da bin ich mir ganz sicher, haben viele haben darunter auch gelitten oder hatten ein zugrunde liegendes ADS, was ich damals nicht erkannt habe. Und ich habe die Traumastation geleitet und heute wissen wir aus vielen Studien, dass es eine hohe Komorbidität auch zwischen diesen beiden Krankheitsbildern gibt oder dass ADS auch ein Risikofaktor ist für die Entstehung einer posttraumatischen Belastungsstörung oder dem Erleben traumatischer Erlebnisse. Und auch da liegt es, glaube ich, oft zugrunde. Und nochmal ein Beispiel aus der Praxis. Eine Patientin kam zu mir mit einer ausgeprägten Zwangsstörung und zwar isolierten Zwangshandlungen und da wiederum Kontrollzwänge. Mhm. Und auch die ist leitliniengerecht behandelt worden, hochdosiert SSRI, Verhaltenstherapie, Exposition und die war völlig verzweifelt bis hin zur Suizidalität, weil kein Mensch ihr bei dieser Zwangsstörung helfen konnte. Und auch da habe ich gedacht, okay, ist es vielleicht ein ADHS? Und wir haben das ADS behandelt und sie da tatsächlich, die Symptomatik war nicht verschwunden, aber wir haben erkannt, das war das zugrunde liegende. Sie hat damit einfach überkompensiert, ihre Ängstlichkeit, ihre Unsicherheit, die Angst, Fehler zu machen. Und dieses Kontrollzwänge, das hat sich so dermaßen etabliert, dass das so im Vordergrund stand, dass man diese dahinterliegende ADS einfach nur schwer erkennen konnte. Also es ist tatsächlich, wie auch Alvarez Fischer sagt, im Prinzip das gesamte Kapitel F, was man wirklich auch differenzialdiagnostisch oder komorbid tatsächlich in Betracht haben sollte.
So, und dann kommen noch die neurologischen oder neuropsychiatrischen Erkrankungen dazu. Also etwa ein Drittel der Patienten mit einer Epilepsie im Kinder- und Jugendalter haben ein ADHS, 50% der Patienten mit Tourette-Syndrom und umgekehrt haben 20% der Patienten mit ADHS eine chronische Tic-Störung. Und dann kommen noch die somatischen Erkrankungen.
Was wir wissen ist, dass auf jeden Fall auch eine Komorbidität da ist mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das ist natürlich wichtig auch bei der Medikation oder bei der Planung der Medikation, also arterielle Hypertonie, dann Herzrhythmusstörungen kommen gehäuft vor und wir müssen natürlich differenzialdiagnostisch auch das ganze Thema Schilddrüse in Betracht ziehen. Ich habe einige Patientinnen, meistens sind es tatsächlich Frauen, mit einer Hashimoto-Thyreoiditis, die eine sehr ähnliche Symptomatik machen kann, wo es dann tatsächlich auch schwierig ist und eine engmaschige, auch endokrinologische Kontrolle erfordert, zu gucken, was ist denn jetzt schilddrüsenbedingt und was ist jetzt ADHS-bedingt. Also auch da sollte man auf jeden Fall sehr gut und sehr genau hinschauen. Und Herr Schiffbauer, so ein Thema bei mir ist ja das ADHS bei Frauen und es gibt eben auch einen sehr engen Zusammenhang, gerade zum Beispiel zwischen dem Östrogen und der Dopaminwirkung. Und ich habe immer wieder auch Frauen, die kommen erst zu mir, die haben ein ADS seit Kindheit und Geburt, klar, haben aber gute Kompensationsstrategien. Und da kommt das ADS erst zum Vorschein in der Menopause, wenn also der Östrogenspiegel rapide absinkt. Und die gehen manchmal zu uns nach Bonn in die Uniklinik, in die Demenzambulanz, weil sie tatsächlich denken, sie sind demenziell erkrankt und die ihnen dann sagen, nein, das ist zum Glück keine Demenz, aber das könnte ein ADS sein, was sie schon immer hatten, aber was eben jetzt erst ausbricht. Also Sie sehen auch, der Somatiker sollte das auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben.
Jetzt hast du ja Differentialdiagnosen angesprochen, aber dann gibt's ja wirklich auch noch eine, das hat mich am Anfang überrascht, aber du bist Diabetologe. Diabetes gibt's eine Häufung, Knochenbrüche, das kann man sich irgendwie wenigstens noch erklären. Corona ist ja noch nicht so lange her. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit mit einem Virus, was grippeähnlich weiterverbreitet wird, ist erhöht gewesen.
Es gibt ja Zahlen aus Israel. Das Risiko von Menschen mit ADS, sich mit Corona anzustecken, war doppelt so hoch im Vergleich mit der Normalbevölkerung. Und wenn die es hatten, war es oftmals doppelt so schwer, die Infektion. Also Sie sehen, Herr Schiffbauer, also der somatische Aspekt sollte nicht außer Acht gelassen werden. Und danke nochmal, lieber Daniel, dass du mich darauf hingewiesen hast. Tatsächlich auch Diabetes, da werden tatsächlich auch genetische Assoziationen vermutet, weil es ist tatsächlich überzufällig häufig, diese Assoziation, die Komorbidität. Ich arbeite natürlich auch mit vielen Internisten, was das angeht, zusammen. Und da kann man natürlich jetzt nicht den Diabetes heilen, indem man das ADS behandelt. Mhm. Aber das Outcome der Diabetesbehandlung ist deutlich viel besser, wenn ich das ADS behandle, weil die dann einfach die Therapieadhärenz ist viel größer. Sie nehmen die Medikamente pünktlich, sie achten mehr auf das, was sie essen, sie gehen regelmäßiger zu den Kontrolluntersuchungen. Also es lohnt sich unglaublich, auch gerade für den Diabetologen, auch da in meiner diabetologischen Ausbildung habe ich kein Wort über ADS gehört. Umso wichtiger ist es, dass wir heute hier zusammen sitzen, diesen Podcast machen, weil ich glaube, gerade an die Komorbidität Diabetes, und wir haben eine Volkskrankheit, wir haben 8 bis 10 Millionen Diabetiker in Deutschland, an die Komorbidität ADHS und Diabetes denken, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Diabetologen.
Jetzt muss ich einmal reinspringen, weil mir raucht der Kopf. Wir sind jetzt fast das ganze ICD durchgegangen. Also es ist ja unglaublich. Ja. Wie gibt's denn Erklärungsversuche? Natürlich ist das jetzt, waren unterschiedliche Krankheitsbilder und wahrscheinlich sind für die unterschiedlichen Krankheitsbilder auch die möglichen Erklärungen anders. Aber jetzt mal grundsätzlich, wie kann das denn sein, dass ADHS als Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit Hyperaktivität so viele Korrelationen zu unterschiedlichen Erkrankungsbildern hat?
Ich glaube, tatsächlich ist die Erklärung nicht einheitlich. Und erstmal beschreibt es ja nur eine Auftretenswahrscheinlichkeit. Mhm. Und nur eine gemeinsame Auftretenswahrscheinlichkeit lässt eben nicht auf einen kausalen Zusammenhang schließen. Auch wenn das uns Menschen immer schwerfällt, weil wir natürlich immer kausale Zusammenhänge ableiten wollen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich tatsächlich immer das klarzumachen, eine gemeinsame Auftretenswahrscheinlichkeit bedeutet keinen kausalen Zusammenhang. Und dann gibt es aber natürlich Verhaltensweisen, Verhaltensauffälligkeiten, die Krankheiten ungünstig beeinflussen können.
Wie soll man das denn bei so vielen Komorbiditäten, also soll jetzt jeder in der allgemeinmedizinischen Praxis bei allem, was da auftritt, gleich auch noch an ADHS denken? Also das ist ja schon auch ja. Nicht unherausfordernd.
Nein, aber also das eine ist, das sollte, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal erwähnt werden. Der berühmte amerikanische ADS-Forscher Barclay hat herausbekommen, dass tatsächlich die durchschnittliche Lebenserwartung eines ADS-Lers um 12,5 Jahre niedriger liegt. Mhm. Bis in dem Range bis zu 20 Jahre.
Okay. Wow.
Und das ist eben genau der Effekt von dem, was Sie eben auch sagen, Herr Schiffbauer, dass so viele somatische Komorbiditäten ja vielleicht nicht berücksichtigt werden, dass ADS dann nicht behandelt werden und dann diese somatischen Krankheitsverläufe einfach auch schlechter sind. Das andere, wir haben ja zusammen auch eine Podcast-Folge gemacht über Screening. Mhm. Und tatsächlich glaube ich schon, dass Hausärzte, Allgemeinärzte immer dann, wenn eine somatische Grunderkrankung schlecht verläuft, ja, nicht natürlich bei jedem Diabetiker, bei jedem Hypertoniker, aber wenn sie merken, ich mache meine Behandlung lege artis, und es läuft nicht richtig. Ich glaube, dann sollte im Allgemeinen an eine psychische Erkrankung gedacht werden, die den Behandlungsverlauf kompliziert. Und gerade zum Beispiel mit dem Screening-Fragebogen der WHO, den kann man in der Praxis auslegen. Das sind 5 Fragen, gibt's tatsächlich einen ersten Hint.
Und ich erinnere mich an die Podcast-Folge mit Caroline Zimmermann, die, ich glaube, von einem ihrer ersten Patienten da berichtet und sagt, Mensch, der hatte eine Depression. Die war lega artis behandelt, leitliniengerecht, alles genauso, wie man es machen würde. Und erst als sie gedacht hat, Mensch, ist da vielleicht noch ein ADHS und das ADHS behandelt wurde, erst dann wurde der Patient besser. Und ich glaube, also es gilt tatsächlich für die somatischen Erkrankungen, aber eben auch für die psychischen Störungen oder die neuropsychiatrischen Störungen.
Danke, dass Sie den Ball direkt so aufgenommen haben in die psychotherapeutische Praxis, weil die Frage bietet sich dann natürlich an, da muss man dann aufmerksam bleiben. Jetzt haben wir aber eben gerade da auch so vielfältige Krankheitsbilder, eben haben Sie beide ja geschildert. Angststörungen haben wir drüber gesprochen, die Depression haben wir drüber gesprochen. Was fange ich denn jetzt damit an in der Praxis? Was kann ich denn da machen? Also wenn ich jetzt sage, habe ich auf dem Schirm, ist dann die Therapiearbeit für alle gleich? Also was wäre Ihr Call to Action sozusagen?
Das Besondere ist ja erstmal diese Awareness zu haben, das ADS zu detektieren oder an das ADS zu denken. Und dann, wie Herr Alvarez Fischer sagte, dann ist der nächste wichtige Schritt zu schauen, was steht denn jetzt im Vordergrund? Nicht so sehr, was ist Henne und was ist Ei, also was er eben auch schon sagte, diese kausalen Zusammenhänge, so sehr wir Menschen uns das wünschen, wird man das nicht immer finden. Aber mein Tenor ist tatsächlich zu sagen, wenn diese ADS diagnostiziert worden ist, dann ist in aller Regel die Behandlung der ADS die Grundvoraussetzung dafür, dass die anderen Erkrankungen, seien sie jetzt somatischerseits oder auch psychischerseits, auch erfolgreich behandelt werden können.
Es gibt ja schon Bestrebungen einer modularen Psychotherapie. Möglicherweise müssen wir auch mal so psychopharmakologische Behandlungen überdenken, wenn wir das auf Indikation reduzieren. Bei mir in der Praxis dürfen die Patienten nicht sagen, ich bin depressiv, weil das fühlt man nicht, sondern man fühlt sich niedergeschlagen, man schläft schlecht, man hat keinen Antrieb, man hat Unruhe. Und dann fängt man an, letztlich auch wie in der Psychotherapie, Ziele zu formulieren. Was soll besser werden? Und dann fängt man auch an, das richtige Medikament rauszusuchen. Und das geht so ein bisschen auch für das mit dem ADHS einher. Also ist denn das, was im Vordergrund steht, wirklich die depressive Symptomatik, die Angstsymptomatik oder eben das ADHS. Und dann diese Beispiele, ich habe mich ein bisschen gewundert mit dem Patienten mit der Agoraphobie. Solche Patienten kenne ich auch. Also das sind dann tatsächlich sowas, begegnet einem. Mhm. Ich habe mich gewundert, weil ich dachte, wieso kennst du meine Patienten?
Tja, vielleicht tingeln die durch die Republik.
Ich wollte gerade sagen, Praxishopper.
Dabei dachte ich jetzt, ich wäre der King in der Therapie.
Das ist, sei Ihnen unbenommen. Ich finde das ganz wichtig. Wir empowern unsere Gäste hier auch. Sie haben beide total viel Erfahrung. Kann ich irgendwo mich an Leitlinien orientieren oder so? Also, weil es ist natürlich ein großer Potpourri gerade. Und wenn ich jetzt aber so was brauche, an dem ich mich orientieren kann, gibt es da was, was mich stützen könnte?
Ich will vielleicht erst nochmal auf die Problematik hinweisen, die der Herr Alvarez Fischer geäußert hat. Ich bin ja Supervisor an verschiedenen Ausbildungsinstituten für psychologische Psychotherapeutinnen. Mhm. Und da kommen dann tatsächlich die jungen Kolleginnen zu mir, stellen mir Fälle vor und präsentieren 5 F-Diagnosen. Weil sie eben die Kriterien durchgegangen sind und dann erfüllt der Kriterium von der Depression, von der Angststörung, von dem und das. Und da geht tatsächlich, und das führt ja auch in diese Leitlinienrichtung, es geht ein bisschen verloren der Blick, was hat dieser Mensch eigentlich für ein Problem? Ja. Und das widerspricht natürlich ein Stück weit, Herr Schiffbauer, dem, was Sie eben sagen, so ein, ja, was geben wir jetzt als Message mit?
Ja.
Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, auch wenn es vielleicht dem Zeitgeist etwas widerspricht, eine sehr hoch individualisierte Medizin brauchen und tatsächlich bei jedem Menschen nochmal neu hingucken müssen, was braucht der jetzt? Und steht da die medikamentöse Therapie im Vordergrund, die Psychotherapie? Lege ich jetzt den Schwerpunkt auf die depressive Symptomatik oder die Angstsymptomatik? Also mir wird es tatsächlich jetzt schwerfallen, so sehr ich den Wunsch verstehe, so eine allgemeine Leitlinie zu geben. Aber da gucke ich nochmal zu meinem Kollegen, zum Herrn Alvarez Fischer. Vielleicht hat der da eine praktischere Idee.
Wir reden ja viel auch über interdisziplinärer Zusammenarbeit und ich bin ja schon irgendwie sehr auch dafür, Kategorien zu bilden und in Kategorien zu denken. Und gleichzeitig ist natürlich völlig klar, dass es dimensionale Störungen sind und dass sich Menschen eben nicht in Kategorien aufteilen lassen. Und das bedeutet aber, die Lösung kann eigentlich nur sein, dass wir auf der einen Seite Kategorien bilden, weil wir als Menschen auch Ordnung und System brauchen, um dem Chaos Herr zu werden, und gleichzeitig dann aber uns nicht einbilden, mit dieser Kategorie würden wir die Wirklichkeit abbilden, sondern es ist ein Hilfskonstrukt. Und dem kann ich dann nur begegnen, wenn wir anfangen, miteinander zu reden und gemeinsam Patienten zu behandeln, interdisziplinär zu behandeln. Und da ist eben auch, wie kann jetzt der armer Arzt in seiner Praxis, der wird es allein nicht können, sondern dann muss er sich eben, also weiß ich nicht, muss er gar nicht, aber ich würde ihm empfehlen, sich dann eben Hilfe zu holen und sich ein Netz aufzubauen und eben den Facharzt mit ins Boot zu holen. Und dann, glaube ich, ist es für den Patienten gut und die Behandlung macht auch viel, viel mehr Spaß. Häufig hört man ja so dieses Vorurteil, ja, man kann ja sowieso nichts machen. Oder sind, nein, psychische Störungen sind nicht nur behandelbar, die sind heilbar. Und man kann die Lebensqualität ganz, ganz positiv beeinflussen.
Und mit dieser wunderbaren, positiven Aussage von Dr. Daniel Alvarez möchte ich gleich Werbung für unsere Oktoberfolge machen. Im Oktober spreche ich nämlich mit eben diesem Daniel Alvarez über die Depression als Begleiterkrankung bei einem ADHS. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und das ganze Team rund um ADHS, kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis, freut sich natürlich über positive Bewertungen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Also, bis zur nächsten Ausgabe. Machen Sie es gut.